Guten Tag. Ich schon wieder da.
Ja, hallo, liebe Fanatics, und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von 90 Minuten Hardcore, echte Gefühle. Und heute wollen wir hier ein bisschen über die Untiefen der dritten Liga sprechen, die in meinen Augen die attraktivste Liga schlechthin ist, zumindest für den neutralen Fußballfan. Und ich bin nicht alleine im Benanza-Bus, sondern ich habe meinen leidgeprüften Kumpel Nick Hardy mit mir hier im Bus. Hi.
Hallo.
Und zur Einstimmung haben wir uns eben das wunderbare Spiel 1. FC Kaiserslautern gegen Eintracht Braunschweig angeschaut. Und deswegen sage ich, für den neutralen Fußballfan mag es vielleicht attraktiv sein, sich die dritte Liga anzuschauen, wenn man diese ganzen Namen dort liest. Aber für einen Fan eines dieser Drittliga-Vereine, in dem Fall Kaiserslautern, ist es wahrscheinlich ein nicht ganz so großes Vergnügen.
Eine Katastrophe.
Und genau deswegen habe ich hier im Benanza-Bus etwas vorbereitet für meinen Kumpel. Ich hatte natürlich gehofft, dass es könnte ein Freudenfest geben nach dem Spiel. Aber ich habe hier eine kleine Bierschublade eingebaut. Und damit der Nick hier auch ein bisschen seinen Kummer ertränken kann, machen wir uns jetzt erstmal hier ein Döschen Bier auf.
Ja.
So, Prost.
Prost.
Wird alles gut. Ja, die dritte Liga, wie gesagt, wenn man sich die Namen anschaut, dann ist das Nostalgie pur, würde ich sagen. Da sind so Vereine, KFC Uerdingen, Hansa Rostock, Braunschweig, 1860 München, jetzt Waldhof Mannheim gerade aufgestiegen und natürlich auch der FCK. Und das hat sowas von den guten alten Fußballtagen, allerdings, wenn man selber seinen Verein dort rumdümpeln sieht und das vielleicht sogar über Jahre, dann mag das auch ein gewisses Frustpotenzial sein. Also vielleicht teilst du meine Nostalgie hier an der Stelle nicht ganz.
Ja, schon. Also objektiv betrachtet hast du total recht, natürlich. Aus der Sicht des FCK ist es natürlich eine endlose Talfahrt, die sich jetzt schon seit 10 Jahren oder länger fortsetzt von der ersten Liga im Prinzip. Ich erinnere mich sogar eigentlich tatsächlich an die Saison, wo es angefangen hat in der ersten Liga. Und ich glaube, weiß nicht, ob jeder meine Einschätzung da teilt, aber ich war selber am 2. Spieltag der ersten Bundesliga im Stadion und ich glaube, es war Augsburg oder so. Das Spiel ging 1-1 aus. Aber schon damals konnte ich sehen, da gibt es einen Abwärtstrend, der ist nicht aufzuhalten. Trainer hieß damals noch Marco Kurz, der es geschafft hatte aufzusteigen und deswegen hat man sehr lange an ihm noch festgehalten, aber schon damals ist mir ein besonderer Spieler aufgefallen, das war, vielleicht erinnert sich der ein oder andere, Richard Sukutapasu.
Ja.
Und dieser Mann konnte einfach gar nichts und den hat man angespielt und der Ball ist weiter weggesprungen, als ich schießen kann. Und das also durchgehend. Und ich habe es nie verstanden, warum der immer wieder aufgestellt wurde. Und als ich dann irgendwann abzeichnete, die Saison wird schlecht und schlecht und schlechter und naja, man hat nie die Reißleine gezogen und plötzlich war man in der zweiten Liga.
Und ja, und dann ging es ja sogar noch weiter runter. Allerdings steht Kaiserslautern für mich auch einmalig in der Geschichte für den Fahrstuhl nach oben. Unvergessen, der Aufstieg und dann direkt die darauffolgende Meisterschaft. Das waren natürlich noch andere Kaliber, die da gespielt haben und auch ein Otto Rehhagel auf der Trainerbank. Aber auch da, also mich persönlich, muss ich gestehen, verbindet sogar mit dem 1. FC Kaiserslautern. Ich bin ja Köln-Fan, das habe ich hier in dem Podcast auch schon zugegeben und auch die Geschichte erzählt, wie das dazu gekommen ist. Aber tatsächlich verbindet mich auch mit dem 1. FC Kaiserslautern etwas. Mein bester Kumpel in Kindheitstagen war Lautern-Fan. Wir beide wohnten gar nicht in der Nähe von Kaiserslautern oder Köln, haben uns aber dann irgendwie für den FCK und den 1. FC Köln, der ja dann immer sich nur noch FC nennt, entschieden und quasi alle unsere Trainingsspielchen gegeneinander mit 1. FC Köln versus 1. FC Kaiserslautern gemacht. Und so hatte ich immer so ein kleines Auge auf die Lauterer und muss gestehen, dass sie mir eigentlich immer sympathisch waren und ich mich dann auch sehr gefreut habe, als sie diesen Coup mit der Meisterschaft da hingelegt haben.
Also ja, das war ja schon die spätere Zeit. Also ich bin ja schon ein bisschen früher eingestiegen, sagen wir mal so. Logischerweise, ich habe auch schon die 80er miterlebt. Das heißt so Hans-Peter Briegel, Andi Brehme, das sind ja vielleicht doch noch Namen, die man kennt. Und ich meine, es war 1980, dass ich das erste Mal auf dem Betzenberg war.
Ja.
Das Spiel war tatsächlich gegen den HSV und ich war natürlich ganz begeistert. Ich erinnere mich wie heute noch, dass ich sagte, Mensch, ich bin jetzt in unmittelbarer Reichweite, ich kann ihm ins Gesicht sehen von Horst Rubesch.
Ja.
Und diese alte Hamburg-Backe hat natürlich dann auch sofort, glaube ich, den Ausgleich geschossen. Ich weiß es nicht mehr genau, aber es ging 1-1 aus auch wieder. Aber seither hatte ich tatsächlich den Betze-Virus in mir. Man muss dazu vielleicht auch wissen, ich bin gebürtiger Lauterer. Insofern
was der Name gar nicht vermuten lässt.
Was der Name überhaupt nicht vermuten lässt und auch wahrscheinlich mein Akzent nicht, weil ich schon 2 Monate nach meiner Geburt im Prinzip nach Bonn umgetopft wurde. Und
trotzdem das Lautern-Virus quasi mitgenommen oder durch die Eltern? Wie kam das, dass du
ja, logischerweise hast? Ist der große Rest der Familie immer da gewesen. Das heißt, wir sind 2-3 Mal im Jahr mindestens nach Lautern gefahren, meine Großeltern, Tanten und alles. Und es war tatsächlich dann mein Cousin, der einiges älter ist als ich, der mich das erste Mal mit auf den Betze genommen hat. Und ich weiß auch noch wie heute, also ich war nicht oft als Kind, Jugendlicher drauf, aber da gab es noch die alte Westkurve. Man wird sich nicht mehr erinnern, aber das war unüberdacht und ich stand mittendrin und es ist für Lautern ein Tor gefallen. Und davon wusste ich später noch zu berichten, weil ich habe gedacht, ich habe plötzlich Tor geschrien. Weil ich konnte nicht anders, weil wenn 10.000 Leute um einen herum Tor schreien, kann man nicht still bleiben.
Ja, aber das ist doch eine hervorragende Anekdote, die zeigt, dass Fußball eben diese 90 Minuten Hardcore beziehungsweise 90 Minuten echte Gefühle in einem auslösen kann.
Man
sitzt da und hat es vielleicht auch gar nicht vor. Das geht mir genauso. Ja. Ich habe das auch schon mal hier erzählt, dass man ins Stadion geht und positiv wie negativ auf einmal anfängt, so die Sau rauszulassen, im wahrsten Sinne des Wortes. So würde man wahrscheinlich auf der Arbeit oder sonst wo nie sprechen.
Ja.
Auf einmal brechen Seiten aus einem heraus, wo dann vielleicht auch neutrale Bekannte, die das zum ersten Mal sehen, mir geht es ja selber im Blick auf meine Freunde, die denken so, die Seite an dem kannte ich aber noch gar nicht, wenn die dann einfach mal so richtig emotional werden.
Das, lieber Ben, habe ich, glaube ich, ja schon mal berichtet und zwar, also unter uns natürlich nur, aber spätere, ich meine 2006 oder so war es, war ich in einem der Spiele im Müngersdorfer Stadion, auch ein legendäres Spiel zwischen dem FC und dem FCK. Lautern hat 2 Spieler vom Platz gestellt bekommen. Wir waren also nur noch zu 9. Der FC hat 2-0 geführt.
Ja, ich erinnere mich.
Und es ist noch 2-2 ausgegangen. Und die Kölner Fans haben ihre Mannschaft beschimpft. Das war nicht jugendfrei. Neben mir stand einer, der hat nur gebrüllt, du Hurensohn und irgendwas. Und ich kann mich, da habe ich immer wieder gesagt, ich kann mich nicht erinnern, zumindest aus meiner alten Jugendzeit, dass das in Lautern der Fall war. Da wusste man, die Entscheidung fällt in der 93. Minute und man geht einfach nicht 10 Minuten vor Spielende. Aber das Müngersdorfer Stadion, beziehungsweise die Rheinenergie, heißt doch so, ne?
Rheinenergie-Stadion.
Hat sich 10 Minuten vor Ende schlagartig geleert. Die Leute hatten keinen Bock mehr.
Finde ich eine absolute Unart. Egal wie schlecht das Spiel ist, wie scheiße die Mannschaft spielt, ich bleibe wirklich immer die 90 Minuten. Das ist für mich so eine eiserne Regel. Mhm. Hat auch nichts mit Groundhopping-Regeln zu tun, wo man ja nur den Ground bekommt, wenn man 90 Minuten macht, sondern einfach so, ich gehe dahin und ich gucke mir das bis zum bitteren Ende an. Und das habe ich, glaube ich, wirklich, ich kann mich nicht entsinnen, dass ich das jemals auch gebrochen hätte. Finde ich eine absolute Unart, wenn dann diese Scharen da immer noch umdrehen, ob wir vielleicht doch noch ein Tor verpassen. Ganz kurz zu deiner Geschichte, weil das passt sehr gut. Ich habe das auch gehört, das Spiel damals. Ich war damals jung Vater geworden oder ein junger Vater und hatte meinen frisch geborenen Sohn, oder der war vielleicht ein Jahr alt, hatte ich in so einem Babybjörn, in so einer Trage vor die Brust geschnallt und habe Radio gehört. Und es war, Kaiserslautern ist ja auch so ein Angstgegner vom FC. Es war ein komfortabler 2-0-Vorsprung und ich dachte, super, diesmal klappt es. Und dann höre ich im Radio, wie in relativ kurzer Zeit auch, mit 9 Leuten, wie du gesagt hast, also ich ging davon aus, das Ding, der Drops ist gelutscht, dann echt noch der Ausgleich fällt. Und ich habe ganz laut, nein, gebrüllt. So laut, dass mein Sohn zwischen meiner, auf meiner Brust anfing zu schreien und ich tierisch Ärger mit seiner Mutter bekommen habe, zu Recht, weil ich das quasi das Kind so umbrüllt habe. Mhm. Aber da, in dem Moment war ich kein Vater und nix, da war ich einfach nur ein frustrierter FC-Fan, die mal wieder es nicht geschafft haben oder dessen Verein es mal wieder nicht geschafft hat.
Ich konnte es nie verstehen, also weil ich habe auch gedacht, dass, da geht gar nichts mehr. Aber ich hab, weiß noch, ich habe gesehen, warum hört Köln auf, Fußball zu spielen? Die hatten keinen Bock mehr, die sind nicht mehr gelaufen, wir haben die Lauter spielen lassen mit neun Mann. Dachte ich, ja, passt. Aber ist natürlich aus der anderen Sicht, es war noch eine, sag ich mal, noch etwas bessere Zeit. Und eigentlich, du hast ja auch schon gesagt, das mit der Meisterschaft aus der zweiten Liga, das war nochmal so ein Aufflackern irgendwie unter Rehagel und ich kann mich auch erinnern, das war so der Moment, wo ich das erste Mal in Kneipen gegangen bin, um das dann live zu sehen. Es gab Premiere, das sich nicht jeder leisten konnte. Und wir haben uns regelmäßig in der Altstadt getroffen, hinten in der Ecke, so ein ganzer Trupp. Und wirklich fast jeden Samstag haben wir das Spiel geguckt.
Ja,
und
ich weiß noch, das Eröffnungsspiel war ja Lautern gegen Bayern.
Gegen Bayern.
Das habe ich auch in der Altstadt in der Kneipe geguckt. Und war das Olaf Marschall oder so, der dann so ein Kopfballtor.
Schönberg.
Genau, es war, ich meine, es war ein Kopf, irgendwie es waren 1-0 jedenfalls.
Ja.
Und die Bayern waren zum Auftakt geschlagen.
Richtig.
Und, ich habe das mal jetzt recherchiert. Mhm. Lautern ist dann auch irgendwie am vierten Spieltag Erster geworden in der Saison und hat die ganze restliche Saison nur 4 Spiele verloren überhaupt und ist dann sozusagen vom vierten Spieltag an immer Erster geblieben und Meister geworden. Das war also phänomenal. Das hat mich damals wirklich auch als neutraler Fan schon.
Und das waren tatsächlich
begeistert.
Spiele dann, das erinnere ich mich noch sehr gut, da hat man sich drauf gefreut. Man hat dem Anpfiff entgegengefiebert und hat gemerkt, die ganze Mannschaft will gewinnen. Und sie haben wirklich dieses Ziel gehabt und sie haben, und selbst wenn sie dann mal zurückgelegen haben, legendär auch dort in diesem, in dieser Kneipe, ich meine, es war das Fass, ich weiß es nicht mehr, aber egal, gegen Gladbach, man lag 2-1 hinten, macht noch den Ausgleich und in der 93. Minute ein Konter von Lautern im eigenen Stadion, Flanke und Olaf Marschall köpft in den Winkel zum 3-2. Legendär. Ja. Später habe ich sogar mal irgendwo gelesen, dass just aufgrund dieses Kopfballs jemand im Stadion einen Herzinfarkt bekommen hat und verstorben ist.
Ja.
Das ist natürlich ein bisschen...
Ja, das liest man ja immer wieder.
Ja,
letztens war irgendwie bei der Eröffnung der Alemannia Arena, also letztens ist gut, auch schon einige Jahre her, war ja glaube ich so, dass 2 Leute dort verstorben sind oder zumindest Herzanfälle bekommen haben. Also Fußball ist halt für manche vielleicht auch einfach zu viel. Und ich habe auch schon von älteren Herren in dem Fall gehört, dass sie nicht mehr ins Stadion gehen, weil sie Herzprobleme haben und es dort vor Ort nicht aushalten, weil sie einfach ihre Konstitution das nicht hergibt, die das vielleicht tatsächlich nicht überleben würden. Also das ist Wahnsinn eigentlich.
Legendär auch, ich weiß nicht, ob das reinpasst jetzt, aber der gute alte Fritz Walter
ist später
auch nicht mehr ins Stadion gegangen und hat seiner Frau Italia immer gesagt, pass mal auf, wenn wir gewonnen haben, machst du den, ich glaube, der Rollladen war oben oder unten. Er war spazieren in der Zeit, damit er schon von Ferne sehen konnte, okay, ist gut gelaufen oder ist nicht gut gelaufen. Also er hat es schon gewusst, dass das nicht gut fürs Herz ist.
Ja, Fritz Walter habe ich mir auch hier auf meinen Zettel geschrieben, weil ich so gebrainstormt habe, was ist das Besondere an Kaiserslautern. Und natürlich hat fast jeder Club so seine Idole, aber Kaiserslautern hat natürlich mit der Walter-Elf so ein ganz besonderes, besonderes Highlight. Ist das für einen Fan auch irgendwie hat das eine Bedeutung? Oder ist
wahrscheinlich für die Hardcore-Fans schon. Man sieht ja immer noch Plakate und so weiter, aber gut, für mich persönlich, ja, ich muss ehrlich zugeben, ich stecke da nicht so tief drin, obwohl ich jetzt seit neuestem wiedergefunden habe, was ich gedacht habe, verschollen gewesen wäre, eine persönliche Widmung von Fritz Walter, die mir mein Opa von ihm geholt hat mal, also ein Autogramm. Das ist schon ein, sage ich mal, sehr, sehr, ich weiß nicht, wie man diesen Menschen beschreiben soll. Das ist der
verkörpert. Der war ja eine Lichtgestalt. Also
ja,
der steht
nein,
ja für,
eben nicht.
Für,
nein,
also als
eben nicht. Er war nicht der Beckenbauer, der sich in den Vordergrund gerückt hat und die Lichtgestalt, sondern er war eben ganz genau der Bescheidene, also so, der passte in Lautern einfach gut rein. Und
also mit Lichtgestalt meinte ich eben auch nicht so ein Beckenbauer-Typ, aber das war einfach so ein Leuchtturm, sage ich mal, für den Verein. Also der steht halt für diesen Weltmeistertitel, der steht für Kaiserslautern generell, der steht für ganz vieles, für Fritz Walter Wetter, also jeder Fußballfan kommt, also kennt den und man kommt an ihm nicht vorbei, weil er einfach eine, ist eine Größenordnung, ist irgendwie so eine ja. Koordinate, würde ich mal sagen,
absolut.
Zumindest im deutschen Fußball.
Also wie ich von meiner Familie auch mal erfahren habe, waren wir sogar über ein paar Ecken mit Fritz Walter verschwägert, kann man so sagen. Also die Schwester meiner Tante verheiratet mit dem jüngsten Bruder, also der nicht Fußball gespielt hat.
Okay.
Und als meine Tante verstorben ist, sind die wohl auch sogar zum Begräbnis gekommen. Aber das ist ja ganz normal in Lautern. Verächtlich habe ich mal von jemandem gehört. Ich weiß nicht, es war vielleicht sogar ein Kumpel von dir, Ben, der meinte.
Sogar ich das. Ist auch ein, ich weiß, was du jetzt sagen willst.
Wenn der Betzenberg ausverkauft ist, sind 10 Familien im Stadion oder so.
Ich sage sogar immer nur 3 Familien.
Ja, wir wollen nicht übertreiben, aber.
Nee, aber der Betzenberg ist ja auch so ein Punkt, der einfach ein. Es gibt, glaube ich, kein Stadion wie den Betzenberg. Ich war ein paar Mal da, ausschließlich bei Spielen vom 1. FC Köln, die sie oben auf dem Betze gespielt haben, wo man dann mit Polizeieskorte, beim letzten Mal sogar mit Polizeieskorte angereist ist, was nicht unbedingt an den Lauterern liegt, sondern auch an dem Krawallpotenzial der Köln-Fans. Und das waren auch Szenen, die mich dann dazu gebracht haben, eher so im Bus und in der Bahn nicht mehr zu fahren. Wenn dann an jeder Haltestelle von der Regionalbahn irgendwie der halbe Wagen da auf den Bahnsteig uriniert und dann die Bierflaschen durch die Gegend schmeißt, dass dann die SEK-Typen einrücken und für Ordnung sorgen. Das war dann immer alles noch ganz friedlich, aber man merkt, dass die sind halt alle voll besoffen und
ja,
die Stimmung ist aggressiv. Und es gab auch eigentlich jedes Mal, wenn ich da war, gab es dann auch Krawalle. Bei einem Mal, wo ich nicht da war, gab es sogar, vielleicht können wir das Video besorgen, weil das hat mein Kumpel Samme hat das ja gefilmt, der war da im Stadion wie so eine Schneise von Köln-Fans. Das ist der, war ein Platzsturm auf dem Rasen und nach dem Spiel und eine Schneise von Köln-Fans prügelt sich einmal, so fräst sich so einmal durch diese Masse und werden dann auf der gegenüberliegenden Seite von den Lauterern zurückgedrängt und fräsen sich dann wieder den Weg zurück. Das hat der von oben gefilmt. Das ist eine
echt
spektakuläre Aufnahme. War auch damals überall.
Welches Spiel war das?
Das ist schon ewig her. FC gegen, also Lautern gegen FC, muss bestimmt schon 10 Jahre her sein. Okay. Und ich weiß gar nicht, wie lange die nicht mehr in einer Liga sich überhaupt getroffen haben, aber es sind ja schon ein paar Jahre. Mhm. Das sind halt meine Erinnerungen an den Betzenberg, der für sich genommen ein unglaublich geiles architektonisches Bauwerk
ja,
ist, wenn
absolut,
er da oben thront. Man muss ja den Berg da so hochlaufen.
Das ist schon irgendwie, das gehört dazu. Immer dieses, die Anreise schon und dann das gemeinsame Hochlaufen, diese relativ kurze Weg. Es ist ja eigentlich auch, es ist ein tolles Stadion. Es ist fantastisch gelegen. Jedes Mal, wenn ich beim FC bin, denke ich, was machen die hier? Man will mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurück zum Bahnhof kommen und nichts geht mehr. Also das heißt,
dann kannst du ja vom Bahnhof laufen.
Eben,
wir
es
sind, ja
sind 500 Meter vom Hauptbahnhof, man steigt aus und ist im Prinzip schon da. Man geht den Berg hoch, die auswärtigen Fans müssen meistens Osttribüne hoch und die Lauterer für die Westkurve gehen einen speziellen Weg. Lustigerweise durch so einen Durchgang eines kleinen Hochhauses, da gibt es so Treppen durch und da wälzen sich
da
die Massen.
Da laufen alle Fans durch,
ja,
ich bin ja immer nur die Ostseite hochgelaufen.
Da musst du beim nächsten Mal schauen, da laufen alle diese Treppe hoch, da gibt es rechts und links noch einen Würstchenstand, aber und das Witzige ist, ich kenne eine Freundin, die dort just über diesem Gang direkt im ersten Stock mal gewohnt hat. Und sie hat gesagt, bei Spielen, ich bin wahnsinnig geworden, wenn ich da gesessen habe am Fenster und diese Menschenmassen sind einfach da hoch.
Ja,
aber es ist auch ganz, ganz lustig. Bei diesem Weg findet man dann immer auch manchmal irgendwie, ja, kriegt man einfach nette Szenen mit. Ich kann mich auch einmal erinnern, da standen dann nach einer verkorksten Saison mal wieder, wo der Aufstieg nicht geklappt hat und wollte einer noch seine restlichen Schals verkaufen. Ich glaube, da stand dann drauf, Lautern Aufsteiger, so und so oder Sieger. Und da ging einer vorbei und sagte nur, ah, hast du mal auf die Tabelle geguckt? Also einfach
wenn er schlau gewesen wäre, hätte er zumindest kein Ja drauf geschrieben. Dann kann er sie vielleicht irgendwann noch mal rausholen.
Oder nicht. Oder irgendwann mal in der Regionalliga, wer weiß es. Aber
ja, ich hatte ja eingangs gesagt, dass ich die dritte Liga unglaublich attraktiv finde. Auch weil mein Verein da zum Glück nicht spielen muss. Aber die Paarung so Preußen, Münster, Eintracht Braunschweig heute gegen gegen Kaiserslautern und so weiter, die sind eigentlich erstligareif, zumindest so, wenn man so fußballhistorisch das Ganze betrachtet.
Natürlich, ja.
Wie ist es denn für dich jetzt da? Wir haben das Spiel eben gesehen, da waren über 20.000, trotzdem passen ja noch 30.000 mehr in das Stadion rein, mhm. Also es sieht eher leer aus, aber es ist ja trotzdem cool, dass du in der dritten Liga, die, ich habe es recherchiert, einen Schnitt von 8.000 pro Spiel hat, in bestimmten Stadien eben diese tollen Vereine mit großer Historie dann auch 20.000, 30.000 Leute teilweise zu so einem
Spiel
gehen.
Das ist das, was man, glaube ich, weiterhin echt unterschätzt bei Lautern. Also die natürlich, wie gesagt, die letzten 5 bis 10 Jahren ist ja eine einzige schlimme Historie und immer mehr Fans wenden sich leider ab, beziehungsweise vielleicht ziehen sich einfach nur zurück in die innere Isolation und sagen, das tue ich mir nicht mehr an. Mhm. Hauptsächlich noch nicht mal dem geschuldet, dass man sagt, es stimmen die Ergebnisse nicht, aber es stimmte auch der Fußball einfach nicht mehr. Über die letzten Jahre wurde zu sehr ein sogenannter Angsthasenfußball gespielt und das ist nun das, was am Betze überhaupt nicht ankommt. Man ist es gewöhnt aus den 80ern, 90ern und Ende der 90er, dass wenn Lautern von der ersten Sekunde an Druck macht und einfach nur aufs Tor rennen will und ein Tor schießen will und rennt, bis es nicht mehr geht.
Die waren ja, glaube ich, auch so eine unkaputtbare Mannschaft. Ne? Ja. Weil wir eben das Spiel gegen Köln, wo sie mit 9 Leuten das Spiel dann noch ausgeglichen haben. Also
ja,
auch diese
das gehört einfach, das gehört einfach dazu. Und das, ich kann ehrlich gesagt jetzt aus der Entfernung, da ich ja da nicht mehr wohne, ich kann es nicht verstehen, dass also sämtliche Verantwortliche es nicht verstehen, was die Leute eigentlich sehen wollen. Das würde einem echt mal verziehen, wenn man auch gegen einen besseren Gegner verliert, aber man muss sich wenigstens anstrengen und man muss den Willen zeigen, in seinem Beruf zumindest 90 Minuten in der Woche muss man sagen, ich gebe jetzt von A bis Z alles und ich kann nicht irgendwie nach 60 Minuten sagen, ich will nicht mehr oder ich habe keinen Bock oder ich bin nicht motiviert und das geht einfach nicht. Und wenn man da wieder hinkäme, eine Mannschaft zu formen und diese Begeisterung zu entfachen, ich würde garantieren, es kämen wieder 40 bis 50.000 und machen das Stadion voll. Hm. Guck dir die Meistermannschaft an von 97, 98. Das waren keine brillanten Techniker. Da war ein Axel Roos, der ist über die eigenen Füße gestolpert. Wer war denn da? Da gab es gar keine Stars. Ja, also vielleicht einen Sforza, das war es aber auch schon. Und der Rest, das waren alles eigentlich Durchschnittskicker, die davon gelebt haben, dass sie in einem Gefüge zusammengearbeitet haben. Und da war das Publikum voll dahinter. Und das ist genau das, was ich meinte. Das ist, was den Betzenberg immer ausgemacht hat. Man ist in dem Stadion und man fiebert sofort mit. Wenn die Mannschaft das zeigt.
Ja, dazu muss ja eine Mannschaft sein. Ne?
Richtig,
also ich habe den Verein Kaiserslautern, ist natürlich so ein bisschen von der Bildfläche verschwunden, aber natürlich habe ich es immer mitverfolgt. Sagt er irgendwie, habe ich auch eine Affinität zu Kaiserslautern, musste dann aber feststellen, dass es oft so mit wirklich sehr viel sportlichem Mittelmaß verbunden war, ständig, also so ein ständiges Rumdümpeln, kann man eigentlich sagen, was sich sogar dann zu einem weiteren Abstieg entwickelt hat und auch so Berichten über irgendwelche komischen Finanzgeschichten, schon seit Jahren, nicht erst jetzt die jüngsten Sachen mit irgendeinem Investor, sondern immer wieder sind da so Finanzgeschichten, stärker als bei allen anderen Vereinen, um Transfers oder so, wo irgendwelche, also das gibt mir, der ja nur ganz weit außen vor ist, immer so diesen Eindruck, irgendwas ist da faul oder irgendwas stimmt da nicht bei dem Verein. Und das finde ich halt unglaublich schade, weil das sind ja keine fußballspezifischen Themen, die da im, also das mit der Mannschaft, klar, das muss ein Trainer hinbekommen. Aber auch eine minder bemittelte Mannschaft, die vielleicht nur No-Names hat, kann eben, wie du schon gesagt hast, zu einer Mannschaftsleistung kommen, die konkurrenzfähig ist und dann vielleicht sogar für eine Überraschung sorgen. Und ich weiß nicht, vielleicht ist da an zu vielen Stellen irgendwie so ein bisschen der Wurm drin, aber das steht mir natürlich nicht zu, das zu beurteilen.
Ich kann es auch nicht beurteilen.
Ist nur so ein Eindruck.
Also,
ne?
Nein. Also ich informiere mich zwar ab und zu mal, aber manchmal, wenn es dann wirklich um solche Themen geht, habe ich auch gar keine Lust mehr, mich ins Detail reinzulesen, weil es wird gegenseitig beschuldigt und ich weiß nicht, was alles. Also finde ich relativ unspannend. Generell kriege ich den Eindruck, dass man dort einfach über die letzten Jahre sehr, sehr viel Inkompetenz in allen Bereichen hat. Ich weiß nicht, woher das kommt, ob es keinen anderen gibt, aber irgendwie, man findet nicht mal irgendwie einen Manager, so wie vielleicht ein Uli Hoeneß, der einfach Gold an den Fingern hat, der es genau weiß, wie es geht. Und ja, man hat das Gefühl tatsächlich, der Verein wird auch sehr provinziell geführt. So wie man selber in der Provinz ist, wird er auch geführt. Das letzte Mal, wo man dachte, es geht aufwärts, war unter Stefan Kunz. Der hat auch sicherlich vieles richtig gemacht, hat aber dann auch wieder viel falsch gemacht und hat, glaube ich, auch sehr viel Vetternwirtschaft eingeführt. Und naja, dann geht das auf lange Sicht nicht gut.
Ja. Ist das denn für dich irgendwie eine von Bedeutung, ob man jetzt gegen namhafte Gegner spielt, wenn auch in der dritten Liga, oder irgendwie ein unattraktiver, vom Namen unattraktiveren Gegner? Köln hat jetzt am Wochenende gegen Wolfsburg gespielt. Das gilt jetzt gemeinhin auch nicht so als attraktivster Fußballstandort. Da hört sich dann Braunschweig oder Preußen Münster versus Eintracht Braunschweig oder Preußen Münster versus 1. FC Kaiserslautern schon für so einen Fußballfan attraktiv an, oder ist das letzten Endes scheißegal?
Mir ist es ehrlich gesagt egal. Also ich sag's nochmal, es ist, der Gegner ist mir eigentlich immer egal. Ich möchte guten Fußball sehen. Und ich möchte den FCK-Fußball sehen. Und ich glaube, jeder FCK-Fan wartet Woche für Woche darauf, diesen Fußball, den wir alle von vor 20 Jahren kennengelernt haben, den mal irgendwann wieder in Kontinuität zu sehen. Und wenn ich einfach sehe, da ist eine Mannschaft auf dem Platz, die ist keine Mannschaft. Oder da gibt es zwar ein paar Leute, die haben Talent, aber irgendwie, es klappt nicht zusammen. Und immer wieder macht man die gleichen blöden Fehler. Und das möchte man sich nicht angucken. Da ist mir das eigentlich relativ egal. Es ist total egal, ob der Gegner dann Groß Asbach heißt oder Bayern München. Das ist wirklich. Und jetzt der Sieg gegen Mainz. Ja, hurra. Plötzlich waren alle wieder der Meinung, wow, wir haben Bundesliga-Ligisten geschlagen. Jetzt müssen wir gleich mal ein paar Verträge verlängern, weil es läuft ja alles ganz toll. Wenn man es objektiv anguckt, war das auch nur ein glücklicher Sieg. Ja, es hätte genauso gut anders laufen können und Lautern wieder wie letztes Jahr gegen Hoffenheim 6-1 vom Platz gefegt werden können. Wäre genauso gut gewesen, dann würde alles wieder anders reden. Also ich mache das nicht so sehr an Ergebnissen oder an Gegnern fest, sondern an der Spielweise und an dem, was ich sehe, wie das Team auftritt als eine Einheit. Team inklusive der Trainer, der Betreuer und ich weiß nicht was. Und das stimmt irgendwie seit Jahren nicht.
Das ist natürlich dann auch so ein bisschen Dämpfer für die eigene Euphorie, zumindest was die Lieblingsmannschaft anbelangt. Hat es dir auch so die Lust am Fußball gucken oder spielen? Ja. Weiß nicht, ob du Fußball spielst, aber hat es die Lust auf Fußball in jeder Form
ganz
verdorben?
Doch, muss ich leider zugeben. Also ich verfolge zum Beispiel auch die erste Bundesliga nicht mehr. Ich war früher großer Bundesliga-Fan, ne? Ich meine, auch weil Lautern dabei war, aber sicherlich habe ich dann mich für die anderen Mannschaften interessiert und es gibt auch immer noch Mannschaften, die ich besser als andere finde. Und aber ich wüsste jetzt nicht, die aktuelle Tabelle oder irgendwas, das interessiert mich gar nicht. Oder ich sehe zufällig mal ein Spiel und denke, ja, ob da jetzt Bremen gegen Wolfsburg oder Hoffenheim gegen Leverkusen, wen juckt das denn? Ja. Das ist nicht mehr wirklich, wo ich sage, da fieber ich mit. Damit ist leider wirklich, sorry, also aber die Emotionen sind da ein bisschen abgekühlt.
Also das geht mir so, nicht beim Vereinsfußball, aber tatsächlich nach der letzten WM, nach der großen Euphorie um den Weltmeistertitel, dann diese scheiß WM letztes Jahr und ich habe irgendwie gedacht so, also seitdem habe ich glaube ich kein Länderspiel mehr so richtig gesehen.
Ja.
Habe auch nichts verpasst wahrscheinlich, aber es ist so, das kann passieren. Das ist wie Fußball ist, habe ich mal gesagt, so ein bisschen wie Liebe. Oder es
genau,
kann auch das, Liebeskummer haben. Und wenn man Liebeskummer hat, dann wendet man sich halt auch
das ab. Das sage ich doch. Das hat was mit der Identifikation zu tun. Und jetzt, um nochmal zurück zum FCK zu kommen, ich weiß nicht die genaue Zahl, aber in den letzten 10 Jahren oder so, man kann es nachschlagen, es sind über 100 Spieler gekommen und über 100 wieder gegangen. Also wenn jedes Jahr die Mannschaft durchgeschüttelt wird und dann hat man auch das ein oder andere Talent mal dabei, aber ansonsten ganz viele Gurken und dann wird eine andere Gurke geholt, um eine vorige Gurke zu ersetzen, das passt zu dem Verein nicht. Mhm. Wir sind nicht Bayern München. Ne? Das ist irgendwie, es hat immer davon gelebt, dass man sich mit so einem Briegel zum Beispiel identifiziert hat.
Hans-Peter Briegel, mit dem habe ich mich sogar identifiziert, weil ich war auch Verteidiger.
Das war
so dieser eisenharte.
Ja.
Der sah auch schon aus wie der Steinbeißer vom James Bond.
Dabei war der gar nicht so schlimm. Also der konnte schnell rennen, der war ja Zehnkämpfer. Also ja. Und der hatte
so was
Athletik.
Martialisches. Der war einfach unglaublich. Also der hat, man hat das Gefühl, der ist aus Eisen, der Mann.
Ja, der war natürlich absolut hart, ne? Aber es war so, der Identifikationsfaktor ist einfach unheimlich wichtig, dass man sagt, da spielt jetzt nicht derjenige, der schon bei 20 anderen Vereinen gespielt hat und von dem man weiß, der ist nächste Saison schon wieder weg. was soll das, ne? Das passt da nicht hin. Aber
zum Thema Identifikationsfaktor trägt für mich auch der Name oder die Clubhistorie so ein Stück bei. Also ich habe mal meinen Verein schon mit 4 irgendwie ausgesucht oder ist zu mir gekommen, wie auch immer. Aber ich stelle mir vor, wenn man jetzt heute ein junger Fußballinteressierter ist und sich dann dritte Liga, egal, irgendeine Liga anguckt, dann ist es doch interessanter, so einen ehemaligen oder vierfachen deutschen Meister wie Kaiserslautern oder eben auch so Mannschaften, Hansa Rostock, Dynamo Dresden, so diese ganzen Namen, die irgendwie eine Historie haben, sein eigen, sich da rein zu verlieben, als gegen Groß Asbach. Also nichts gegen Groß Asbach, aber ich habe da immer so mein Problem mit, wenn so Dorfvereine irgendwie dann auf der großen Bühne mitmachen, weil halt jemand im Hintergrund Geld gibt. Ja. Die Lüge dahinter ist, das ist wahrscheinlich bei den meisten anderen Vereinen auch so, und dann fällt es halt nicht so auf, weil ein schöner Name, was weiß ich, ich will jetzt keinen Verein nennen, weil ich nicht weiß, wo es so ist, aber dann kaschiert der Name natürlich einiges und da wird es dann halt offensichtlich, aber trotzdem kotzt es mich an.
Ja, klar.
Dann, ich will nicht in der zweiten Liga, auch nicht in der dritten Liga und schon gar nicht in der ersten Liga irgendwie später Hoffenheim gegen Heidenheim oder Hoffenheim gegen Groß Asbach oder sowas mir angucken. Ja. Wenngleich man vielleicht, wenn man Hoffenheim-Fan tatsächlich ist, sagt, ist mir doch scheißegal, ich gehe da hin und dann packen mich die gleichen Emotionen, die dich packen und das nehme ich auch den meisten ab, tatsächlich.
Ja, das ist vielleicht, keine Ahnung, das ist ein bisschen die Amerikanisierung, ne? Das heißt so, es ist eigentlich egal, ne? Da hat man auch nicht so, ist man nicht so fest verwurzelt und es gibt immer mehr Vereine, die eigentlich nur dadurch hochgekommen sind, weil eben großer Geldgeber im Hintergrund steht, sei das Wolfsburg, ich meine Leverkusen war schon immer der Bayer-Verein, Hoffenheim durch Hopp, das gibt es natürlich immer mehr, dass man so dann den Verein hochpusht. Ich glaube, das war ja auch ganz, ganz geschickt von Red Bull, dass sie sich ausgerechnet Leipzig ausgesucht haben, weil Leipzig eine große Stadt ist und da trommelt man einfach mal ein paar mehr Fans zusammen als in Hoffenheim. Ja, das heißt, wenn ich die pushe, kriege ich wenigstens das Stadion voll. Hoffenheim.
Ja, die haben das Stadion damals gehabt, das haben die ja nicht gebaut. Das wurde ja, ich weiß gar nicht mehr, für die Fußball-WM oder so dahingestellt. Dann hatten sie direkt ein Bombenstadion.
Absolut, ja. Das ist also, aber das ist in der Tat, wie du sagtest, das ist dann so geplant und so eine Marketingstrategie irgendwie.
Ja, bei Leipzig ist auch so ein Thema. Also ich finde ja erstmal gut, wenn wir auch ein paar konkurrenzfähige Ostvereine haben, aber mir wäre es eigentlich lieber gewesen, tatsächlich, die hätten auch noch einen Namen, der für diese Historie spricht.
Ja, aber eben ist das denn ein Ostverein, Leipzig?
Na gut, kommt also sie spielen im Osten.
Ja, langsam.
Sie spielen im Osten.
Ja, natürlich weiß ich, dass Leipzig im Osten ist, aber ich meine, wenn ich mir einfach jetzt das nur als Standort suche und kaufe aber irgendwelche Ausländer zusammen oder irgendwelche anderen, von mir aus auch deutschen Stars, die aber eigentlich sich mit dem Osten nicht wirklich identifizieren. Wer ist denn da wirklich
Also auf dem Betzenberg spielen ja vielleicht auch nicht nur
Natürlich, nein, klar.
Also das ist, glaube ich, heute ganz normal, dass das bunt durchmischt ist. Damit habe ich noch gar nicht so das Problem, aber dann auch sozusagen das ganz offensichtlich zu machen, wir sind hier eigentlich nur ein Marketinginstrument und nennen uns auch noch RB. Hätten sich Sachsen Leipzig, Lok Leipzig, was alles für coole Vereine in Leipzig gab früher, die auch namenhaft sind auf der internationalen Fußballbühne,
haben sie
alles einkassiert und haben gesagt, wir ziehen unser Konzept durch RB Leipzig. Und das finde ich ist so
ein
Unterschied.
Absolut, aber jetzt musst du einfach auch sagen und da kommen wir auch wieder zurück auf unsere legendäre FCK-Meisterschaft. Ich glaube, das war das letzte Mal, wo sowas überhaupt möglich war. Also der Fußball hat sich in den letzten 25 Jahren einfach kolossal geändert und du hast nicht mehr auch, ich sage ja, ich habe viel Bundesliga geguckt in den 80ern, da konnte irgendwie jeder mal Meister werden. Da war nicht immer Bayern gesetzt und jetzt brauchen wir noch einen Sparringspartner, sonst wird es zu langweilig, sondern es waren immer 4, 5, 6 Teams auf der Liste und dann gab es mal ein Überraschungsteam.
Aber eigentlich spricht ja dagegen, also sozusagen das Mutterland des Fußballs ist ja gleichzeitig auch das Mutterland der Kommerzialisierung des Fußballs, England. Und da hat ja Leicester eigentlich bewiesen, dass man, die sind zwar nicht Aufsteiger, waren die Aufsteiger, die sind ja auch als totaler Underdog, ich glaube sogar auch als Aufsteiger, hingegangen und haben die Meisterschaft gegen Teams gewonnen, die ja hunderte Millionen investieren. Ja. Also da muss man wirklich sagen, das widerspricht dem, was du gesagt hast.
Ja, aber das ist ja
trotzdem, das ist halt geschlossene Mannschaftsleistung.
Aber, genau, das wollte ich sagen. Die einzige Chance, die du noch hättest, ist, wenn du es schaffst, eine solche Mannschaft wie damals die Meistermannschaft von 98 zusammenzuschweißen. Ich sage ja nochmal, das waren ja auch keine Superstars, da war niemand Superstar, aber das Team war einfach genial. Und nur damit hättest du auch heute noch eine Chance, den Großen die Stirn zu bieten. Aber komm, komm, let's face it, ich meine, Bayern. Mhm. Wie oft waren die Meister in den letzten 10, 15 Jahren? Ja, und
ich habe es mit Schrecken gesehen, die haben die letzten 6 oder 7 Jahre komplett alles gewonnen.
Absolut. Und das ist ja kein Zufall. Ja. Und das ist einfach, also ich meine, natürlich, manche sagen, Geld schießt keine Tore und am Ende kein Geld schießt aber auch keine Tore.
Hast du eigentlich selber Fußball gespielt?
Oh Gott, ja, aber sehr bescheiden, sehr bescheiden. 4 Jahre in der Jugend, ich war zwischen D- und B-Jugend und ich war auch jetzt nicht der brillante Techniker.
Ja, oder, aber ich meine, das ist ja eigentlich egal. Also ich finde das nämlich ganz interessant. Das eine ist so dieser Fußballfan sein, aber ich habe auch, obwohl ich ein kaputtes Knie und alles habe, nach wie vor so diese Träume, Fußball zu spielen und kann an keinem Bällchen eigentlich vorbeigehen. Also Ist das bei dir auch so oder hast du?
Naja, als Sportinvalide habe ich leider diese Idee schon längst aufgegeben.
Ja, ich sollte das auch haben und ich spiele ja auch nicht aktiv, aber wenn da so ein Bällchen daher rollt, ich habe mit meinem Sohn mal den Test gemacht, ob er ein Fußballer ist. Mein Sohn kann sehr gut reden und wollte gerne, dass wir Fußball spielen und hat er mir was erzählt im Garten. Ich habe den Ball so vor seinen Füßen langlaufen lassen und bei mir wäre die Reaktion gewesen, sofort der Fuß schnellt raus und ich stoppe den Ball und mache irgendwas.
Ja, klar.
Und er hat diesem Ball nachgeguckt und hat weitergeredet. Da wusste ich, okay, ist ein super Typ, aber ein Fußballer wird er nicht.
Nein, absolut. Ja, doch, doch, doch. Nein, der Reflex ist bei mir immer noch da.
Ja, aber dann, das meine ich. Also entweder hat man das wahrscheinlich absolut, so ein bisschen, diese Affinität.
Absolut, aber sobald ich den Ball treffe und das Knie tut weh, lasse ich es auch gleich wieder sein.
Ja, das kenne ich leider auch. Und was ich auch noch sagen wollte, da muss ich jedes Mal lachen. Ich sage ja am Anfang immer, hallo liebe Fanatics und herzlich willkommen, bla blub blubber. Oh. Und wenn ich diese Aufnahme fertig gemacht habe, dann schicke ich das in ein Programm, was daraus ein Transkript macht. Das liest dann sozusagen die Stimme und schreibt das auf und natürlich ist das nicht korrekt. Und lustigerweise, immer bei dem Wort Fanatics macht das Programm beharrlich seit jeder Episode, hallo liebe Fanethics. Und das finde ich eigentlich ganz geil. Fan-Ethics, das müsste man eigentlich mal so ethische Fankultur, müsste man eigentlich mal drüber nachdenken oder mal einführen.
Die sollte es wieder geben, ja.
In der dritten Liga oder auch in anderen
Absolut,
Ligen, aber
ja.
Insbesondere in den unteren Ligen würde sich das anbieten, da vielleicht von unten heraus ein gutes Beispiel zu liefern. Das Potenzial dafür ist da. Wie gesagt, ich finde die Liga unheimlich attraktiv. Ich mag den ersten FC Kaiserslautern und ich freue mich, wir beide schwitzen wie die Schweine. Ich freue mich, dass wir jetzt noch unser Bierchen hier gemeinsam austrinken, die Bustüren öffnen, um wieder ein bisschen neuen Sauerstoff hier reinzulassen und dass wir über den ersten FC Kaiserslautern und die dritte Liga hier so ein bisschen schnacken konnten. Vielen Dank, lieber Nick Hardy, dass du hier im Benanza-Bus warst und ja, wir sehen uns bestimmt bald wieder auch mal in einem Stadion. Ich muss ja jetzt mit dir als Local über den Westaufgang den Betzenberg besteigen.
Absolut,
insofern,
das machen wir.
Das machen wir.
Auf jeden Fall.
Vielen Dank.
Ja, danke auch.
Liebe Freunde, das war's für heute. Bleibt uns wohlgeneigt und überhaupt, wie man so schön sagt, liked, edit, followed uns, was auch immer man im Social Media World Wide Web machen kann. Und habt viel Spaß beim Fußball und bei diesem Podcast. Bis bald. Ciao.
Ich habe fertig.